HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Wie sollen wir unsere Wohnungen in Zukunft warm bekommen? Es geht um das Heizungsgesetz, das beschäftigt uns alle und natürlich auch Städte und Gemeinden, denn sie sollen Pläne entwerfen, wie klimafreundlicher geheizt werden kann. Der Bund, der will, dass Kommunen ab 10.000 Einwohnern damit bis 2028 beginnen. Hessen fordert bei 20.000 Einwohnern aufwärts kommunale Heizpläne schon Ende 2026. Die Aufgabe ist anspruchsvoll, wie das Beispiel der Stadt Rottgau im Kreis Offenbach zeigt. Wolfgang Hettfleisch berichtet.
In Hessen steht die Wärmewende schon vor der Tür. Ab November verpflichtet das hessische Energiegesetz viele Kommunen dazu, eine Wärmeplanung zu entwickeln, also Konzepte dafür, wie klimaschonend und schließlich klimaneutral geheizt werden kann. In der Stadt Rottgau im südöstlichen Rhein-Main-Gebiet laufen die Vorbereitungen. Bürgermeister Max Breitenbach sagt:
Wir hatten das Thema kommunale Wärmeplanung selbst schon auf der Agenda seit letztem Jahr. Durch die gesetzliche Planung es zur Pflicht werden zu lassen für alle Kommunen ab 20.000 Einwohnern, hatten wir uns das für nächstes Jahr sowieso schon auf die Fahne geschrieben, dort die ersten Schritte zu gehen.
Das geschieht erstmal auf dem Papier.
Mit der Wärmeplanung, also mit der Konzeptionierung, ist ja am Ende die Wärmewende noch nicht geschehen. Damit ist noch keine Leitung für Fernwärme gelegt, damit ist noch kein Nahwärmekonzept wirklich dann auch in die Tat umgesetzt. Und diese Konzeptionierung umzusetzen, erfordert ja auch massive Investitionen in das Strom- oder Wärmenetz.
Die Kommunen sollen Informationen sammeln und Ideen liefern, zum Beispiel zur Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden. Ein erster Schritt, sagt Johannes Heger vom Hessischen Städte- und Gemeindebund.
Es geht erstmal darum, Potenziale zu ermitteln und klar ist, es muss auch irgendwann mal umgesetzt werden. Und das ist das Thema, was natürlich noch nicht mit dieser kommunalen Wärmeplanung angegangen wird. Das ist der zweite Schritt. Wir brauchen wirtschaftliche Lösungen. Da sind natürlich die Kommunen dann mit ihren Daten auch Grundlage für Entscheidungen, die Betreiber von Netzen, die vielleicht auch externe Firmen dann halt später zu treffen haben.
Energieversorger und Kommunen müssen gemeinsam Antworten finden. In Rottgau kann das schwierig werden, was laut Bürgermeister Breitenbach daran liegt,
dass wir hier einen Stromnetzbetreiber haben, der nicht aus Rottgau kommt, der auch nicht in städtischer Hand ist, mit dem wir uns dann abstimmen müssen, dass er in seiner Investitionsplanung unsere Wärmeplanung sozusagen mit berücksichtigt. Und das ist natürlich dann sehr komplex, weil viele Player am Ende eine Lösung für den Bürger finden müssen.
Für eine breite Akzeptanz darf Heizen kein Luxus werden. Beim riesigen Baugebiet Rottgau-West wird deshalb auf Fernwärme, Nahwärme oder Energie aus Biomasse verzichtet. Gasleitungen, durch die mal grüner Wasserstoff fließen könnte, werden gar nicht erst verlegt. Die Lösung lautet Wärmepumpen. Denn, so Bürgermeister Breitenbach,
dort war natürlich auch für uns die weitere Aufgabe für die Bürgerinnen und Bürger am Ende, eine Wärmeversorgung zu finden, die auch noch bezahlbar ist.
Auch die kommunalen Haushalte dürften nicht überstrapaziert werden, sagt Johannes Heger vom Hessischen Städte- und Gemeindebund.
Wir reden in Deutschland über 186.000 kommunale Einrichtungen. Da geht es um den Kindergarten, da geht es um die Schule. Das heißt, auch die Kommune hat ein Eigeninteresse, hier tätig zu werden und das möglicherweise mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam zu stemmen.
Den Weg soll die Wärmeplanung vorzeichnen. Und deren Erfolg steht und fällt für Rottgaus Bürgermeister Breitenbach mit dem Umfang der Zuschüsse und dem verfügbaren Fachpersonal.
Im Endeffekt sind wir es, die vor Ort den Klimaschutz betreiben, den Klimaschutz in die Tat umsetzen und Realität werden lassen. Aber unsere Mittel und unsere personellen Kapazitäten sind endlich. Und dort eine Entlastung herbeizuführen, ist, glaube ich, das A und O. Weil ansonsten werden wir in 15 Jahren kaum Erfolge gesehen haben.
Die kommunale Wärmeplanung. Ganz schön komplex, wie unser Reporter Wolfgang Hettfleisch am Beispiel Rottgau im Kreis Offenbach gezeigt hat. Und vom Thema klimafreundlich heizen kommen wir zum Thema Leben und Fortbewegen in der Stadt. Damit die Menschen auch in naher Zukunft in der Stadt gut leben können, brauchen sie eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik. Auch in Hessen wird diese nachhaltige Stadtentwicklung praktiziert. Als Vorzeigeprojekt gilt die Stadt Darmstadt und hier insbesondere die Lincoln-Siedlung. Hier wird unter anderem klimafreundliche Mobilität erprobt. Aber nicht nur. Reporter Mike Markloff stellt das Leben in der Darmstädter Lincoln-Siedlung vor.
Die Darmstädter Lincoln-Siedlung im südlichen Ortsteil Bessungen am frühen Abend. Wer hierher kommt, hört es sofort. Das bestimmende Geräusch sind nicht Automotoren, die sich an roten Ampeln ihren Weg in die Stadt bahnen. Spielende Kinder übertönen hier alles. Und das ist gewünscht. Die Lincoln-Siedlung ist nur an wenige Straßen angebunden, sagt Anwohnerin Barbara Köderitz.
Wir haben ja hier ein Mobilitätskonzept. Viel weniger Stellplatz pro Wohneinheit als im restlichen Darmstadt, wahrscheinlich auch im restlichen Deutschland. Man muss zahlen fürs Parken. Leute, die Autos haben, müssen in der Tiefgarage einen Stellplatz bezahlen. Monatlich 80 Euro, manche auch 85. Es hat die Auswirkung, dass tagsüber, wenn man für das Parken zahlen muss, tatsächlich kaum Autos hier fahren.
Barbara Köderitz ist Teil des Heiner-Syndikats. Das ist eines von drei Wohnprojekten in der Lincoln-Siedlung. Hier gibt es enorm viele Fahrräder. Die Straßenbahn in die Stadt ist fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen. Und dann, sagt Barbara Köderitz, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, von A nach B zu kommen.
Es gibt ein sogenanntes Lincoln-Mobil. Es ist ein E-Auto, es sind Carsharing-Autos, es sind Lastenräder, die man sich leihen kann für kurze Zeit. Es gibt einige Verleihsysteme. Für uns Heiner-Syndikat-Leute ist es noch ein bisschen anders, denn wir haben zum Beispiel ein eigenes Heiner-Syndikat-Auto, was wir teilen.
Doch das Thema Nachhaltigkeit reiche beim Heiner-Syndikat weit über die reine Mobilität hinaus. Die Bewohner seien beispielsweise bereit, Kleidung und andere Alltagsgegenstände miteinander zu teilen, sagt Stefanie Clement, eine Heiner-Syndikatlerin der ersten Stunde.
Sämtliche Gartengeräte, Werkzeuge, wir haben eine Werkstatt, Nähmaschinen, wir haben oben ein Nähzimmer, alles, was so anfällt. Wenn irgendjemand mal einen Wasserkocher braucht oder sowas, dann kann man den auch von irgendjemandem ausleihen.
Und neben Gästezimmern, die es hier gäbe es auch Fahrräder, womit die Gäste nach Darmstadt hineinfahren dürfen. Das Thema Mobilität ist ein zentraler Bestandteil der nachhaltigen Stadtentwicklung, sagt Darmstadts Umweltdezernent Michael Kolmer von den Grünen. Alle neuen Quartiere in Darmstadt würden nach dem Vorbild des Lincoln-Viertels entstehen, sagt er.
Dann stärken wir das Radverkehrsnetz, aber auch das Fußwegesystem und natürlich den ÖPNV. Unser Ziel ist es, insgesamt den Umweltverbund, also zu Fuß gehen, Radfahren und mit dem ÖPNV fahren, auf 75% zu steigern. Das ist Klimaschutz. Es ist aber auch am Ende des Tages eine Mobilitätsförderung, weil dann fließt der ganze Verkehr besser.
Und wo weniger Autos und Lastwagen unterwegs seien, könnten zum Beispiel auch mehr Bäume gepflanzt werden.
Das war ein Bericht von unserem Südhessen-Reporter Mike Markloff. In Frankfurt hat die Eurobike begonnen. Die weltweit größte Fahrradmesse ist das. Mehr als 1.900 Aussteller zeigen alles rund ums Rad. Die Palette reicht vom E-Bike über das sportliche Gravelbike bis zum Kinderrad. Und auch Zubehör gibt's da jede Menge, wie wasserdichte Gepäckträgertaschen, neuartige Fahrradschlösser und Kinderfahrradanhänger. Reporterin Jutta Nieswand hat sich für uns mal umgeschaut.
Zum Start der Eurobike haben sich im Cup Europa, dem Kongresscenter der Messe Frankfurt, ein paar Hersteller mit ihren Neuheiten versammelt. Darunter auch das knallblaue Gorok TRX. Der Schweizer Hersteller Flyer nennt es ein Crossover-E-Bike, denn es soll als Touren- wie als Alltagsrad einsetzbar sein. Nur ganz leise ist hier das Geräusch der Gangschaltung. Dahinter verbirgt sich die besondere Neuheit dieses E-Bikes, der Antrieb, den die Firma Pinion aus der Nähe von Stuttgart beigesteuert hat. Marketingchef Dirk Menze zeigt auf ein Gehäuse zwischen den Pedalen in der Mitte des Rades.
Wenn wir reinschauen könnten, dann würden hier drin ganz viele Zahnräder sitzen, die aufeinander sozusagen rollen, wie in einem Automobil oder in einem Motorradgetriebe. Das ist nämlich der Grundgedanke. Dort arbeitet im Prinzip ein kleines Automobilgetriebe in Kombination mit einem sehr leistungsstarken Elektromotor, mit einer Software, die wir in-house entwickelt haben. Und das kombiniert ergibt halt die Motorgetriebeeinheit.
Das macht die elektrische Schaltung smoother, also runder, wie er sagt, und die Wartung einfacher. Solche E-Bikes haben in den letzten Jahren zu den Verkaufsschlagern gehört. Deshalb stehen sie auch auf der Eurobike in Frankfurt im Mittelpunkt. Doch auch sogenannte Bioräder ohne Motor sind zu sehen. Auch sie möglichst für mehrere Zwecke einsetzbar. Wie das Rocker Allroad der Firma Koga aus den Niederlanden. Ein leichtes Carbon-Gravel-Bike. Anke Namendorf erklärt.
Gerade das Gravelbike bietet so viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann einfach glatte Reifen aufziehen und hat ein Rennrad. Man macht Schotterreifen drauf und fährt durch den Wald. Man kann dieses Rocker Allroad auch mit Gepäck bestücken und kann auch damit auf die Reise gehen. Und man hat dann halt ein Fahrrad im Keller und nicht vier.
Am Rahmen lassen sich auch Taschen, Gepäckträger und Trinkflaschen montieren. Ein anderer Trend sind die Cargo-Bikes, also die Lastenräder. Die Firma Cargo aus Koblenz hat dazu ein City City Compact Cargo Bike entworfen, wie Designchef Johannes Rasche es nennt. Das hat insgesamt 3 Gepäckträger, einen hinten und 2 vorne übereinander, wo sich im unteren auch ein Wasserkasten platzieren lässt.
Das ist auch das Neue, was dieses Fahrzeug ausmacht, dass da, wo zum Beispiel mein Motorrädern der Motor sitzt, die schwerste Einheit, haben wir unser Ladungskonzept hin verfrachtet und man kann an dieser Stelle halt quasi die schweren Güter sehr gut transportieren.
Dafür sind die Räder des Cargo-Bikes mit 20 Zoll sehr klein gehalten. Damit ist das Rad so hoch und lang wie ein klassisches Fahrrad.
Da gibt's doch einiges zu sehen auf der Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt. Jutta Nieswand hat für uns darüber berichtet. Kinder, die sich selbst und andere mögen, ihre eigenen Stärken kennen, wissen, was zu ihnen passt und sich in der Gruppe wohlfühlen, ja, solche Kinder lernen auch besser und mit mehr Freude. Das ist eine Überzeugung, die sich immer mehr durchsetzt, auch an Schulen. Und weil im normalen Unterricht für diese Dinge oft kein Platz ist, führen immer mehr Schulen das Unterrichtsfach Glück ein. Auch eine Grundschule in Frankfurt, die Heinrich-Seliger-Schule, hat das vor. Hanna Immich.
Wovon ich geträumt habe. Ich habe geträumt, es hätte mich jemand wach geküsst.
Die Klassen 1a und 1b studieren gerade ein Theaterstück ein. In Wer küsst den Frosch geht es um einen Frosch, der auch einmal geküsst werden möchte. Was macht uns eigentlich glücklich? Diese Frage stellen sich aktuell alle an der Heinrich-Seliger-Schule, Kinder und Lehrkräfte, jahrgangsübergreifend.
Mich macht glücklich, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und wenn ich Hockey spiele.
Wenn ich in den Urlaub fahre.
Mich macht es glücklich, auf meinem Balkon Tomaten zu ernten und mit meiner Katze zu spielen.
Alle Klassen machen in dieser Woche etwas anderes zum Thema Glück, verrät Schulleiterin Silke Mühl.
Wir haben Hühner für eine Woche hier zu Besuch, weil die Kinder finden, dass Haustiere sie glücklich machen. Wir haben Kinder, die in Gemeinschaft was für Gemeinschaft tun, die sammeln Müll oder machen irgendwas.
Die Projektwoche ist aber erst der Auftakt. Ab dem kommenden Schuljahr will Silke Mühl Glück als eigenes Fach einführen.
Das Wichtigste ist natürlich, dass wir gesunde, gestärkte Kinder haben, die überhaupt in der Lage sind zu lernen. Und das kann man nur, wenn es einem gut geht. Wir haben das ganz oft hier, dass Kinder sagen, das kann ich nicht. Und zwar schon bei so Sachen wie hier, mach mal einen Knoten, kann ich nicht. Und das sind Sachen, das sollen die hier nicht sagen bei mir. Die sollen sich ihrer Stärken bewusst sein.
Die Idee hatte Silke Mühl nach der Corona-Pandemie, als die Stimmung bei allen an der Schule im Keller war.
Es gab eigentlich nichts mehr, was irgendwie schön war. Und wir haben das deutlich gemerkt, auch im Kollegium. Wir hatten einen hohen Krankenstand. Mir ging es nicht gut, meinen Kollegen ging es nicht gut, den Kindern ging es ganz deutlich nicht gut. Und dann habe ich letztes Jahr geguckt, was kann ich machen.
Im ersten Schritt legte sie einen Schulgarten an, in dem inzwischen Tomaten, Kürbisse, Pfefferminze und vieles mehr wächst. Dann machte sie ein Jahr lang eine Fortbildung am Fritz-Schubert-Institut für Persönlichkeitsentwicklung in Heidelberg. Dr. Ernst Fritz Schubert, selbst ehemaliger Schulleiter, hat vor 16 Jahren dort das Schulfach Glück entwickelt. Inzwischen wird Glück an über 200 Schulen in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz unterrichtet und bald auch an der Frankfurter Heinrich-Seliger-Schule.
Ja, ja, ich weiß, weil die heißen ja Hühner und es ist mit H am Anfang.
Hä? Wie Hühner?
Über das Unterrichtsfach Glück an der Schule hat Reporterin Hanna Immich berichtet. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's wie immer auch auf hrinforadio.de zu hören.